Nein, nein, das Sitzen ist das neue Rauchen.
War das Rauchen nicht das neue 40?
Ja, die Studie verlangt jedenfalls gesündere Ernährung und vor allem mehr Bewegung.
Nach einer neuen Studie sind immer mehr Deutsche faul wie ein Mops.
Das bringt mich auf die Frage, wer macht morgen eigentlich die Tagesthemen?
Morgen begrüßt hier an dieser Stelle Alina Booth. Alina Booth.
Ja, wo wir dabei sind, wer hat dieser Tage bei den Kollegen vom Deutschlandfunk eigentlich die Presseschau gelesen?
Die Presseschau war das gelesen von Robert Oschatz. Schönen Dank.
Ja, wir haben zu danken.
Ein anderes wichtiges Thema. Der Sommer kommt zurück.
Ist das so? Also ja. Ich weiß nur, dass das Bundeskabinett am Mittwoch das Solarpaket 1 beschlossen hat. Ist es das?
Richtig. Da geht es ja um die Balkonkraftwerke. Es wird eine höhere Leistung erlaubt und die Anmeldeverfahren, die sollen weniger bürokratisch werden.
Und ist das wirklich so einfach, wie alle in der Werbung erzählen? Stecker rein und plötzlich habe ich eigenen Strom.
Ja, wenn ich den richtigen Stecker habe, ist es einfach.
Ja, an der Technologieoffenheit arbeiten sie noch.
Ja, was wären wir ohne die FDP?
Richtig, fehlt nur noch die Sonne. Also es soll ja weit über 30 Grad hochgehen schon wieder.
So wie für letzte Woche angekündigt?
So wie für nächste Woche angekündigt.
Abend wird aber echt frisch, das ist eher April statt August. 10 bis 19 Grad haben wir nur. Und morgen geht es dann mit mal mehr, mal weniger wohl. Habe ich mein Handy an?
Ja, ich glaube, es ist an.
Ja. Naja, wenigstens sind die großen Hochwasser zurückgegangen, oder? In Slowenien und in Österreich.
Dieses eine Haus hier noch und so ein paar Felder, die überflutet sind, aber die Häuser, die tauchen, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber die Häuser tauchen wieder auf langsam.
Mhm. Ja, ich glaube, es klingt so, ja.
Ja, und diese großen Unwetter in NRW diese Woche, ich sag nur Gelsenkirchen, Essen und so weiter.
Ja, ist glimpflich ausgegangen.
Es ist niemand verletzt worden und noch viel schlimmer, es ist niemand gestorben.
Mhm. Das war jetzt möglicherweise ein bisschen unglücklich formuliert.
Aber ja, ich weiß, wo wir aber gerade über Hurrikane reden.
Ich hoffe, das war jetzt kein Wortspiel.
Okay, ich formuliere um. Fußball-Supercup Hurrikane.
Ach, beim Supercup bist du. Ja, RB Leipzig gewinnt gegen die B-Mannschaft von Bayern München.
Das war nicht die B-Mannschaft.
Nein?
Nein, Bayern hatte den teuersten Spieler aller Bundesliga-Zeiten, Hurrikane.
Bayern-Neuzugang Kane wurde in der 63. Minute eingewechselt und hatte bis zum Abpfiff 3 Ballkontakte.
Und das habe ich mal ausgerechnet. Das sind bei 100 Millionen Euro Ablösesumme rund 33 Millionen pro Ballkontakt.
Plus 25 Millionen Jahresgehalt, nicht vergessen.
Dann sind es über 40 Millionen pro Ballkontakt.
Ja, ich vermute, die werden eben während der Saison öfter mal den Ball abgeben, so wie gestern gegen Bremen.
Ja, ja. Wo wir gerade über Fachkräftemangel sprechen. Diese Woche wieder Thema, überall fehlt Personal, Pflege, Kita, Finanzamt, andere Behörden, es ist endlos.
Wir haben ein Personalproblem. Es ist bis heute nicht gelungen, Thomas Gottschalk zu ersetzen.
Oh, eine schöne Überleitung. Ich höre ja diese Woche, Thomas Gottschalk muss in seiner letzten Wetten-Dass-Sendung ohne Michelle Hunziker auskommt.
Und wer hilft Opa denn stattdessen beim betreuten Moderieren?
Also wenn Gottschalk so einen Hauch von Selbstironie hätte, dann würde er sich vielleicht jemanden aus der Altenpflege holen, oder?
Mhm. Simone Rethel hätte Zeit. Weißt du, die hat auch Erfahrung mit Johannes Hesters.
Ich glaube, jetzt wird es mir dann doch zu viel Boulevard hier.
Gut, also Henning, für dich knallharte Politik. Mhm. Da ist im Juli der US-Soldat Travis King über die Grenze nach Nordkorea gerannt.
Es ist die gefährlichste Grenze der Welt. Niemand überschreitet sie freiwillig Richtung Nordkorea, aber genau das tat Travis King.
Ja, also offenbar doch nicht niemand. Mhm. Warum hat er das gemacht?
Ja, das, wenn man es wüsste. Er saß eigentlich wegen Vandalismus und Körperverletzungen in einem Gefängnis in Südkorea und sollte in ein Flugzeug in die USA steigen, konnte sich da wohl aber, sagen wir mal, absetzen, ja, und unter eine Reisegruppe mischen. Die ist dann zur Grenze gefahren, um sie zu besichtigen. Und dann ist er plötzlich losgerannt, hat eine Touristin erzählt.
Ihr erster Gedanke sei gewesen, was für ein absoluter Idiot. Sie habe zunächst angenommen, er ließe sich für ein TikTok-Video filmen.
Oh, das ist eindrucksvoll.
Dass jemand nach Nordkorea flieht, ne? Allerdings.
Nee, dass Mitreisende als erstes denken, ach, der dreht ein TikTok-Video. Weißt du, ich stell mir vor, Autounfall oder jemand fällt aus dem Fenster und die Leute denken, ah, ein Influencer macht was für TikTok.
Ja. Also jedenfalls hört man jetzt, der Mann sei vor der unmenschlichen Behandlung und rassistischen Diskriminierung im US-Militär nach Nordkorea geflohen.
Das hätte die nordkoreanische Propaganda nicht besser formulieren können.
Das hat die nordkoreanische Propaganda.
Ja, ich weiß. Das ist so durchsichtig alles, als wenn sie behauptet hätten, er wäre über die Grenze, um die landschaftlichen Schönheiten Nordkoreas kennenzulernen.
Mhm. Ja, also wenn er eine Kamera dabei hatte, dann wüsste ich, wo der Film dann laufen könnte.
Lass mich raten, Sonntagabend 20:15 Uhr WDR Fernsehen.
Sie fühlen sich nicht mehr sicher in Ihrer Heimat? Alleingelassen von den Eliten, diskriminiert und unterdrückt? Dann setzen Sie Segel und lichten Sie Ihre Erwartungen, denn ein sicherer Hafen der Freiheit richtet schon begrüßend seine Selbstschussanlagen auf Sie. Kommen Sie nach Nordkorea. In Nordkorea sind Sie vor Anfeindungen geschützt. Schon seit 1948 bietet unser Programm Bewachtes Reisen ein Maximum an Geborgenheit. Hier können Sie sich wieder sicher fühlen, denn die Travel Agents der Geheimpolizei sind für Sie überall. Im Aufzug Ihres Hotels, im Badezimmer und in Ihrer Minibar. Genießen Sie die beruhigende Übersichtlichkeit unseres Fernsehprogramms und verlassen Sie sich darauf, dass das, was in den Nachrichten gebrüllt wird, keine Fake News sind. Denn je lauter die Nachrichten, desto wahrer. Auch die Verfolgung durch kritische Tweets und verleumderische Nachrichten müssen Sie in Nordkorea nicht fürchten. Die von staatlicher Hand liebevoll hartnäckig kuratierten Internetseiten sind frei von schlechter Stimmung und Opposition. Wie unser Parlament, das ebenfalls ganz ohne Opposition auskommt. Dafür sorgt ein modernes Wahlsystem. Im Gegensatz zu westlichen Scheindemokratien werden Wahlen in Nordkorea nämlich noch ernst genommen und demokratiemüde Wählermuffel sogar von zu Hause abgeholt. Das überschaubare Freizeitangebot reicht von Kernwaffentests vor malerischer Kulisse bis hin zu Militärparaden, bei denen schon die Allerkleinsten mitmarschieren. Das fortschrittliche Nordkorea lässt sogar die grünen Fantasien rückständiger Industrienationen schon heute Wirklichkeit werden. Erleben Sie, wie prachtvolle Boulevards vom Individualverkehr verschont bleiben. Und wie eine Metropole mit fast 3 Millionen Einwohnern in friedlicher Dunkelheit verschwindet, wenn nachts der Strom abgeschaltet wird. Kommen Sie in die Demokratische Kommen Sie nach Nordkorea.
Ja, unbedingt. Noch heute.
Ja.
Wenn die Maschine abhebt.
Ja.
Ja. Für uns und die Sendung heißt es für heute aber erstmal.
Der Pilot lässt 80 Tonnen Kerosin ab und landet.
Jawohl.
Wir sind schon im Landeanflug, ist das wirklich
wir
wahr?
Wir sind mit 99%, vielleicht sind es nur 98, je nachdem, was man zählt, fertig. Den Rest schaffen wir auch noch.
Ach so. Jawohl. Achten Sie bitte beim Ausstieg auf den Abstand zwischen Flugzeug und Gangway. Und sag mal, wo landen wir eigentlich?
Na, Hauptsache nicht in Leverkusen.
Wo landet Bayer Leverkusen am Ende?
Ich kenne den Verein nicht mal.
Wenn Sie sagen, für heute habe ich jetzt aber auch mal genug
von unvernünftiger Russophobie,
dann sind Sie jetzt bestens aufgehoben im WDR 5 Europamagazin gleich nach dem Tag um 12. Heute mit Philipp Anft, unter anderem im Gespräch mit dem Theologen und Philosophen Jean-Pierre Wils. Das war Satire Deluxe für heute, aber
dummerweise wurde das Gespräch mitgeschnitten.
Ja, das heißt, Sie können es in der ARD Audiothek oder sonst wo im Internet nochmal nachhören. Ich bin Henning Bornemann.
Mein Name ist Axel Naumer. Nächsten Samstag kommen wir vermutlich wieder.
Der Einzige, der bisher immer ankommt, ist der deutsche Kanzler, denn er benutzt den neuen, teuren A350. Yeah.
ist 23 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Jutta Hammann. Guten Abend. Die Düsseldorfer Hilfsorganisation ANSA International bleibt verboten. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Rechtmäßigkeit des Verbots durch das Bundesinnenministerium heute bestätigt. Philipp Rayon, WDR aktuell.
ANSA International unterstützte bis zu seinem Verbot terroristische Vereinigungen, so die höchsten Verwaltungsrichter Deutschlands. Das tat der Verein mit Sitz in Düsseldorf, demnach unter anderem in Syrien und Somalia. Dafür hatte er binnen 9 Jahren über 30 Millionen Euro Spendengelder eingesammelt. Einen Teil hat ANSA auch direkt an die Terrororganisationen gegeben, etwa an die Al-Shabaab-Milizen. Das Verbot war daher rechtmäßig. Daran ändere auch nichts, dass der Verein viele rein humanitäre Projekte organisierte. Das Bundesverwaltungsgericht folgt damit der Argumentation des damaligen Innenministers Horst Seehofer vor gut 2 Jahren. Das Gericht ist erst- und letztinstanzlich zuständig, die Entscheidung daher rechtskräftig.
Bundesbauministerin Geiwitz hat sich erneut dagegen ausgesprochen, die Energiestandards für neue Häuser und Wohnungen weiter zu verschärfen, anders als im Koalitionsvertrag vereinbart. Die SPD-Politikerin sagte dem Sender NTV, strengere Vorschriften seien angesichts steigender Baupreise nicht sinnvoll. Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS hat sich gegen Vorschläge der Putschisten in Niger gestellt. Diese wollen eine 3-jährige Übergangsfrist für die Rückkehr zur Demokratie. Schnellste Frau der Welt ist Sha'Carri Richardson aus den USA. Bei der Leichtathletik-WM in Budapest gewann sie den Titel über 100 Meter in 10,65 Sekunden, der schnellsten je gelaufenen Zeit in einem Frauenfinale. Platz 2 und 3 belegten Sprinterinnen aus Jamaika. Die deutsche Starterin Gina Lückenkämper hatte es nicht in den Endlauf geschafft.
WDR aktuell aus der Region.
In Olsberg im Sauerland soll ein neues Hinweisdisplay für weniger Straßenlärm sorgen. Der Dorfverein hat es an der Kreisstraße zwischen Brunskappel und Elpe aufstellen lassen. Dort fühlen sich Anwohner besonders an Wochenenden durch laute Motorräder belästigt. Janine Simon für WDR aktuell.
Das funktioniert ähnlich wie bei Geschwindigkeitsmessern. Nur wird hier nicht die Geschwindigkeit, sondern die Lautstärke gemessen. Ab 85 dB werden Verkehrsteilnehmer mit dem Hinweis zu laut um Rücksicht gebeten. Die gemessenen Lautstärken werden dann zur Auswertung gespeichert. Ziel des Dorfvereins ist es, vor allem das Bewusstsein der Biker für das Problem zu stärken. Finanziert wurde das rund 5.400 Euro teure Display mit Hilfe von Sponsoren und Spenden.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute Nacht können durchaus ein paar Wolken unterwegs sein. Es kühlt ab auf 17 bis 10 Grad. Auch morgen gibt es ein paar Wolken am Himmel. Es bleibt aber meist trocken und warm. In Bad Berleburg werden 25, in Detmold 26 und in Erbstadt 27 Grad erreicht. Und das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Um 23.03 Uhr. Erstmal haben wir nochmal die Entwarnung für die A226 Travemünde-Bad Schwartau. Kein Falschfahrer mehr zwischen Lübeck-Siems und dem Dreieck Bad Schwartau. Dann die A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt. Zwischen Karlsruhe Nord und Bruchsal 3 Kilometer Stau. Grund ist eine Nachtbaustelle. Die A8 Salzburg-München ist zwischen Bad Reichenhall und Traunstein-Siegsdorf-Ost wegen Brückenarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Es staut sich in Richtung München auf 2 Kilometern. Die Umleitung führt über die U4 bzw. über die U91. Und noch die A38 Halle Richtung Göttingen. Die ist zwischen Eisleben und Allstedt wegen Bauarbeiten bis 6 Uhr gesperrt. Es wird über die U16 zur Einfahrt Sangerhausen Süd umgeleitet. Und noch ein Hinweis zur Umleitungsstrecke in der Gegenrichtung. Da steht zurzeit ein defekter Bus. Also besondere Vorsicht da bitte.
Die ARD-Infonacht.
Die kommt aus Hamburg, aus dem Studio von NDR Info. Ich bin Julia Meyer. Schön, dass Sie dabei sind. Schon länger fordert die Ukraine F-16 Kampfjets, damit sie russische Angriffe besser abwehren kann. Und jetzt kamen die ersten Zusagen. Dänemark und die Niederlande wollen der Ukraine solche westlichen Kampfjets liefern. Es gibt allerdings auch die Befürchtung bei manchen, dass der Krieg dadurch weiter eskalieren könnte. Meine Kollegin Birgit Langhammer vom NDR hat darüber mit Johann Wadepfuhl gesprochen, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und zuständig für Verteidigungs- und Außenpolitik. Sie hat ihn gefragt, ist so eine Auslieferung durch Dänemark und die Niederlande sinnvoll?
Ja, das ist sinnvoll. Das zeigt eindeutig, der Westen wird die Ukraine langfristig unterstützen, denn die Jets gibt es ja nicht sofort alle zusammen, sondern sie werden nach und nach Ende dieses Jahres, im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr ausgeliefert werden an die Ukraine. Das wird die Ukraine in die Lage versetzen, Luftüberlegenheit zumindest teilweise wiederherzustellen über eigenem Gebiet und natürlich insbesondere über dem Kampfgeschehen, wo wir jetzt feststellen, dass es mit der Gegenoffensive doch nicht so leicht ist. Also das ist ein gutes Zeichen, ein richtiges Zeichen, trotzdem ein maßvolles Zeichen. Das ermöglicht es der Ukraine, den Kampf, die Verteidigung des eigenen Landes, auch eine Rückeroberung fortzusetzen und ist ein klares Zeichen auch an Russland, dass der Westen steht.
Impliziert natürlich aber auch, Sie haben es angesprochen, nach und nach sollen die Maschinen ausgeliefert werden, dass alle damit rechnen, dass dieser Krieg auch noch länger dauern wird. Heißt das aber nicht auch, dass die NATO sich jetzt mehr einbringt? Weil das sollte ja auf jeden Fall lange Zeit vermieden werden.
Nein, das ist kein Einbringen der NATO, nur weil es NATO-Staaten sind. Das ist ja bisher auch schon so, dass die Masse der militärischen Unterstützung von NATO-Staaten geliefert wird. Das liegt in der Natur der Sache, weil schlicht und ergreifend die NATO-Staaten darüber verfügen. Das ist eine Auseinandersetzung zwischen der Ukraine und Russland. Russland ist der Aggressor, hat diesen völkerrechtswidrigen Krieg begonnen. Die Ukraine verteidigt sich mit vollen Rechten im Rahmen des Völkerrechts. Die UN-Charta erlaubt das. Und sie kriegt Unterstützung eben wesentlich aus NATO-Staaten. Aber die NATO ist formal nicht beteiligt, so wenig wie Dänemark und die Niederlande jetzt formell beteiligt sind, dadurch, dass sie Waffen liefern. Das haben wir auch schon getan, das hat die USA getan, das tun andere auch.
Aber bis hierhin haben wir ja Kampfjets auch immer ausgeschlossen. Also gerade das war ja auch dem deutschen Kanzler Olaf Scholz immer wichtig. Jetzt haben wir gar keine F-16-Kampfjets, aber Taurus, also wird es bald doch auch Thema sein, den zu liefern?
Naja, wir haben in der Tat keine Kampfjets. Wir haben ja keine einzige Waffenlieferung ausgeschlossen. Ich habe dem Kanzler im vergangenen Jahr bei der Lieferung der Schützenpanzer Marder vorgeworfen, zu langsam gewesen zu sein, zu zögerlich. Dort haben wir mindestens ein halbes Jahr verloren und das hat die Russen in die Lage versetzt, jetzt diese Minenfelder in diesem Umfang anzulegen, wie sie jetzt da sind und wie sie die Ukraine an der Gegenoffensive behindern. In diesem Falle beim Taurus bin ich der Meinung, dass der Kanzler das in der Tat in aller Ruhe abwägen muss. Es spricht vieles dafür. Aber das ist eine Abstandswaffe, die einige hundert Kilometer fliegen kann. Wir müssen schon darauf achten, dass sichergestellt ist, technisch, aber natürlich auch durch Absprachen, dass der Krieg nicht mit unseren Waffen auf russisches Territorium gebracht wird. Außerdem ist eine Abstimmung auch in dieser Frage mit den Vereinigten Staaten von Amerika sinnvoll und richtig. Nochmal die Parallele zur F-16. Bei den F-16 haben jetzt die USA grünes Licht gegeben, deswegen handeln Dänemark und Niederlande jetzt. Wenn die USA sagen, derartige Marschflugkörper liefern wir auch, dann sollte Deutschland das ebenfalls tun. Das machen wir immer alle miteinander. Und deswegen bin ich in dieser Frage an der Seite des Bundeskanzlers, dass er das in aller Ruhe abwägt, aber am Schluss auch entschieden ist. Deutschland tut sehr viel, das muss man wirklich sagen. Wir sind der zweitgrößte Lieferant mittlerweile und haben ja nochmal in der letzten Woche auch bei der Luftverteidigung neue Waffensysteme zugesagt. Also wir tun wirklich sehr viel und das ist richtig und notwendig.
Vielleicht noch ein Blick aus Deutschland raus, Herr Wadepfuhl. Morgen beginnt in Südafrika ja der BRICS-Gipfel. 42% der Weltbevölkerung sind da vertreten. Wird sich dort auch der Druck auf Wladimir Putin erhöhen? Der wird selbst nicht mit dabei sein, aber es sind ja eben weltweit so viele Staaten betroffen von den direkten und weiteren Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine.
Ja, natürlich. Erstmal ist ja die Abwesenheit von Putin schon ein gutes Zeichen. Er ist de facto von Südafrika ausgeladen worden. Das heißt, der gesamte internationale Druck auf Russland zeigt Wirkung. Nicht nur in Form von Sanktionen, sondern auch einfach politisch. Das muss man fortsetzen. Viele fühlen sich sehr unwohl mit Putin dort in der Anwesenheit. Viele spüren, wie Indien, wie Brasilien, auch dass sie als Demokratien diese Frage natürlich ganz anders sehen als die Autokratie, wenn man nicht sagen will Diktatur Russland. Also da müssen wir uns weiter bemühen, weiter Druck aufbauen. Da gibt es viele Chancen der Einmischung. Und ich kann an der Stelle nur sagen, da ist auch die Diplomatie gefordert. Darüber wird ja immer viel geredet. Ich wundere mich schon über die Inaktivität unserer Bundesaußenministerin. Denn Außenpolitik bedeutet, dass die Person, die das Amt innehat, wirklich Gespräche sucht. Und man könnte hier mit vielen Staaten ständig viel mehr reden. Das gilt nicht nur für die Konfliktzone im Sahel, sondern das gilt auch für die BRICS-Staaten. Das gilt für Indien, das gilt für Südafrika, das gilt für Brasilien. Aber auch viele andere Staaten wollen jetzt sogar in diese Gemeinschaft noch hinein, wie Saudi-Arabien. Also ich kann an dieser Stelle nur Annalena Baerbock auffordern, das zu machen, was eine Außenministerin ist, nämlich Außenpolitik zu machen, Diplomatie zu betreiben. Und da muss sie reisen, da muss sie Kolleginnen und Kollegen in diesen Staaten, die in einer gewissen Grauzone sind, aufsuchen und immer wieder unsere Argumente vorbringen, gute Politik machen, damit die Gemeinschaft derjenigen, die an der Seite der Ukraine stehen, größer wird.
Sagt der CDU-Verteidigungspolitiker Johann Wadepfuhl.
Die Meinung.
Die Niederlande und Dänemark wollen der Ukraine also F-16 Kampfjets liefern. Und das wurde auch Zeit, meint unsere Kiew-Korrespondentin Sabina Matthay. Hier kommt ihr Kommentar.
Endlich haben die ersten westlichen Verbündeten Kiew die Lieferung von Kampfflugzeugen konkret zugesagt. Das ist kein großzügiger Gefallen gegenüber den Ukrainern, denn auch unsere Freiheit wird am Dnipro verteidigt. Seit Beginn der russischen Großinvasion hatte Kiew den Westen um solche Jets gebeten. Mit den F-16 verfügt die Ukraine künftig über effektivere Mittel gegen die Luftüberlegenheit Russlands. Die ersten Kampfjets dieses Typs will Dänemark zum Jahreswechsel liefern. Dann, wenn auch die ersten ukrainischen Piloten erfolgreich ihre Ausbildung an dem Jet absolviert haben. Wie viele Flugzeuge die Niederlande beisteuern werden, ist noch nicht bekannt. Aber liefern will Den Haag auf jeden Fall. Ob die F-16 die entscheidende Wende zugunsten der Ukrainer in diesem Krieg bringen, den Moskau ihnen aufgezwungen hat, bleibt abzuwarten. Keine Waffengattung ist für sich genommen kriegsentscheidend. Wer das dennoch glaubt, übt sich in magischem Denken. Aber wenn die Ukraine größere Gebiete zurückerobern will, wenn sie den Krieg nicht verlieren soll, braucht sie auch den bewährten, leistungsfähigen Militärjet. Zur Luftverteidigung ebenso wie zum Zurückdrängen feindlicher Verbände am Boden. Denn damit kann die Ukraine die russischen Angreifer weit hinter der Front bekämpfen. Gerade der zähe Verlauf der Gegenoffensive der Ukrainer, bei dem es oft nur quadratmeterweise vorangeht, zeigt, für große Durchbrüche und raumgreifende Truppenbewegungen ist die eigene Luftherrschaft unabdingbar. Solange die nicht vorhanden ist, können auch die teuren Kampfpanzer westlicher Bauart ihre volle Wirkung nicht entfalten. Mit ihrem Zaudern haben Amerikaner und Europäer auch sich selbst keinen Gefallen getan. Die deutsche Eskalationsangst, die sich aktuell einmal mehr in der Debatte um den Marschflugkörper Taurus zeigt, ist nur die extreme Ausprägung dieses kontraproduktiven Zögerns. Die Lieferung des vielseitigen Kampfbombers ist deshalb eine Investition in die Sicherheit des Westens und zugleich ein bündnispolitischer Durchbruch. Was mit der Luftabwehr begann, geht mit der F-16 weiter. Die Ukraine wird auf NATO-Standard umgerüstet. Nicht zuletzt stärken die konkreten Zusagen des lange geforderten Kampfjets die Motivation von Bevölkerung und Soldaten in der Ukraine. Anderthalb Jahre nach Beginn der russischen Großinvasion, die bereits jetzt zigtausende ukrainische Opfer gefordert hat, ist der Wille der Menschen hier ungebrochen, sich gegen Russland zu behaupten. Doch sie wissen auch, dass dazu die kontinuierliche Unterstützung der Verbündeten nötig ist. Jedes Zögern des Westens wirft den Kampf gegen Moskau zurück.
Das war die Meinung von unserer Kiew-Korrespondentin Sabina Matthei. Jetzt ist es 23.15 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
10 Jahre, so lange ist die Bundeswehr schon in Mali im Einsatz. Aber Ende des Jahres sollen die deutschen Soldatinnen und Soldaten raus sein aus dem westafrikanischen Land. Denn die Militärregierung in Mali will diesen Einsatz nicht mehr. Bei anderen dagegen in Mali ist die Sorge groß, was aus ihnen wird, wenn die Bundeswehr weg ist. Und zwar bei denjenigen, die als Ortskräfte für die Bundeswehr arbeiten. Einige von ihnen haben jetzt einen Brief nach Deutschland geschickt. Sven Pelke.
Es ist ein Hilferuf aus Mali. In einem Brief wenden sich etwa 20 Übersetzer direkt an die Bundesregierung und bitten Deutschland um Schutz. Darin heißt es: Da wir mit den Soldatinnen und Soldaten vor Ort zusammenarbeiten, stellt das eine Gefahr für uns und unsere Familien dar. Sie fürchten Vergeltungsmaßnahmen nach dem angekündigten Abzug der internationalen Truppen bis Ende des Jahres. Dagegen sieht die Bundeswehr die Ortskräfte keinem besonderen Risiko ausgesetzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand unterliegen lokal Beschäftigte keiner individuellen oder systematischen Gefährdung aufgrund ihrer Tätigkeit, sagte ein Bundeswehrsprecher dem Tagesspiegel. Derzeit sind rund 400 Ortskräfte in Mali für Deutschland tätig. Sie arbeiten in Projekten der Entwicklungszusammenarbeit, als Botschaftsmitarbeiter oder als Helfer für die Bundeswehr. Ortskräfte in Deutschland aufzunehmen, wie es die Bundesregierung beim Abzug aus Afghanistan angeboten hatte, ist für Mali nicht geplant.
Ja, wie gefährlich ist also die Situation für die Ortskräfte in Mali nach dem Abzug der Bundeswehr? Darüber hat meine Kollegin Janine Albrecht vom NDR mit Ulf Lessig gesprochen, von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie hat ein Büro in der Hauptstadt Malis in Bamako. Die erste Frage war: Wie schätzen Sie denn die Situation der Ortskräfte in Mali ein?
Die Ortskräfte der Bundeswehr und der UNO-Mission, die insgesamt 13.000 Menschen fast, die haben jetzt alle Existenzangst. Es gibt im Norden Malis keine Industrie, keine anderen Arbeitgeber und die werden jetzt alle ihre Jobs in den nächsten Wochen verlieren. Da wird sich so langsam Panik ausbreiten.
Panik wegen existenzieller Ängste oder gibt es da nicht auch die Sorgen ganz konkret um das eigene Leben, sage ich jetzt mal, wenn die Bundeswehr weg ist und man selber eben als Ortskraft für sie gearbeitet hat?
Also mir sind persönlich keine Beschwerden bekannt über eine Gefährdung, sehr viel Beschwerden über Menschen, die jetzt nicht mehr weiter wissen. Ich glaube nicht, dass es eine Situation wie in Afghanistan sein wird, dass nach dem Abzug der Bundeswehr das ganze Land Mali von Dschihadisten eingenommen wird. Aber natürlich macht sich jetzt schon Sorge breit im Norden, dass die Dschihadisten also mehr Terrain gewinnen und mehr Einfluss gewinnen. Und der eine oder andere mag da jetzt auch Angst bekommen.
Sie sprechen Afghanistan schon an, sagen selber, dass Sie die Situation dort aber anders einschätzen als in Mali. Warum?
Es gibt in Mali nicht eine Gruppe wie in Afghanistan mit den Taliban. Es gibt verschiedene Splittergruppen, Dschihadisten, die sind formell, gehören die zwei Bündnissen an, sind aber nicht so vereinigt wie in Afghanistan mit den Taliban. Und die haben nicht die Möglichkeit, auch nicht die Ambitionen, ein ganzes Land und ganze Städte einzunehmen. Die sind mehr in ländlichen Gebieten.
Deutschland, die Bundeswehr ist ja nicht die erste Truppe, die da jetzt abzieht. Was bedeutet das für die Menschen in Mali, wenn sich Stück für Stück die internationale Gemeinschaft da rauszieht?
Ja, für die Menschen ist es eine Katastrophe. Die Bundeswehr und dieser Teil dieser Blauhelm-Mission hat im Prinzip den Staat ersetzt. Nicht nur für ein bisschen Stabilität gesorgt, sondern auch viele Dinge gemacht, die der Staat eigentlich machen sollte, wie Berufsausbildung, viele soziale Projekte, Wasserversorgung in Dörfern. Also da decken richtig sehr viel weg und deswegen ist natürlich auch die Besorgnis der Menschen sehr groß, was danach kommt, weil sie wissen, dass der malische Staat diese Dienstleistung nicht ersetzen wird.
Wie schätzen Sie die Entwicklung ein, auch für Ihre Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung dort in der Region?
Es wird nicht leichter. Wir wollen schon noch da bleiben und hoffentlich wird der Konflikt im Norden bleiben. Aber es baut sich in der Region, es ist halt sehr viel zusammen, auch mit dem Putsch im Nachbarland Niger. Und es gibt halt sehr viel Unsicherheit. Wir hoffen trotzdem, dass wir noch bleiben können, auch mit der Zivilgesellschaft weiter zusammenarbeiten können.
Sagt Ulf Lessig, Experte für Mali bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir berichten immer wieder darüber, über die Pflegekräfte, die fehlen in den Kliniken und auch in anderen Einrichtungen. Hilfe soll jetzt oft aus dem Ausland kommen. In Treuenbrietzen in Brandenburg zum Beispiel. Dort fangen nächste Woche am Johanniter-Krankenhaus die ersten Pflege-Azubis aus dem Kosovo an. Damit sie auch langfristig bleiben, hat man sich einiges überlegt. Was weiß Amelie Ernst?
Ankommen und dann gleich loslegen mit der Ausbildung. Genau so soll es nicht laufen am Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen. Die ersten 5 jungen Leute aus dem Kosovo, die hier demnächst ankommen, sollen sich erstmal einleben und auch wohlfühlen, bevor im Oktober die Ausbildung beginnt, sagt Oberin Una Kniebusch.
Wir haben jetzt einen Monat geplant, Programm zu machen, Sprachunterricht hier nochmal, aber eben auch, wo ist der Supermarkt, wo finde ich was für meine Wohnung, welche Ämter muss ich haben, eine Sparkassenkarte oder was ähnliches. Und dann wollen wir ihnen auch ein bisschen die Region, die Umgebung zeigen, nach Berlin mal reinfahren, dass sie ankommen, dass sie nicht gleich am ersten Tag schon in der Schule sitzen und eigentlich noch nichts geregelt haben.
Auch am Johanniter-Krankenhaus gehen nach und nach viele Pflegekräfte in Rente und es mangelt an ausreichend qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern für die Pflegeschule. Die 5 jungen Leute aus dem Kosovo sollen kommen, um zu bleiben. Damit das klappt, sind Una Kniebusch und Gabriele Unger, die Leiterin der Pflegeschule, selbst nach Pristina gereist und haben Auswahlgespräche geführt.
Die haben super schulische Voraussetzungen und die Motivation spielt eine große Rolle. Dann natürlich auch hier bleiben, in der Pflege arbeiten wollen. Das setzt voraus, dass sie auch eine Vorstellung vom Berufsbild haben. Auch die Hobbys, da haben wir schon so ein bisschen nachgefragt, weil das Freizeitverhalten natürlich auch nicht ganz unwichtig ist. Wie weit kriegen wir die auch integriert? Weil das Leben hier ist eben mehr als nur 8 Stunden Arbeit oder Unterricht.
Das Problem ist, dass wir nicht genug Auszubildende finden, mehr in der Region. Viele wollen studieren. Die Möglichkeiten sind auch gegeben zu studieren. Alle suchen Mitarbeiter, wie verrückt. Und wir müssen unseren Standort hier als Krankenhaus sichern. Wir haben einen Versorgungsauftrag für die Bevölkerung hier mit den Krankheitsbildern. Und dafür brauchen wir Mitarbeiter hier im Haus, um dann eben die Stationen und den Pflegebereich auch betreiben zu können hier.
Marco Bünger hat mit seiner Beratungsfirma die Kontakte in den Kosovo geknüpft, gefördert vom Land Brandenburg. 230.000 Euro investiert das Gesundheitsministerium pro Jahr in das Projekt. In Baden-Württemberg habe sich die Anwerbung von Pflege-Azubis aus dem Kosovo bereits über Jahre etabliert, so Bünger. Ähnliches plane man nun auch für Brandenburg.
Wir holen junge Leute aus Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit, bieten ihnen hier eine sehr gute Ausbildung an, von Beginn an auch mit einer guten Bezahlung. Ungefähr 1.300 Euro fängt man hier an mittlerweile. Da können die auch von leben, wahrscheinlich sogar schon ihre Familien unterstützen, geringfügig. Wir haben mal so ein Einkommen manchmal, wenn jemand arbeitet, von 500 Euro oder so.
Außerdem spreche die kulturelle Nähe für Auszubildende aus dem Kosovo. Viele hätten durch Freunde und Verwandte bereits Kontakte nach Deutschland, nehmen das Land sehr positiv wahr, so Bünger. Außerdem könne man sich mit guten Arbeitsbedingungen einen Namen machen und weitere Bewerber anziehen.
Es gibt keine Knebelverträge oder irgend sowas. Also die müssen jetzt nicht irgendwelches Geld zurückbezahlen oder, keine Ahnung, sich verpflichten, x Jahre hier zu bleiben. Also es ist auch ein faires Projekt für beide Seiten. Also wenn jemand sagt, ich schaffe das hier nicht, ich möchte zurück in den Kosovo, dann ist das so, dann muss er da oder sie da nichts befürchten oder so.
Doch das wollen die Verantwortlichen am Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen unbedingt vermeiden. Im Gegenteil, den ersten 5 kosovarischen Pflege-Azubis sollen möglichst bald weitere folgen.
Der Verkehrsservice ist hier in der ARD-Infonacht. Achtung, ein Falschfahrer auf der B41 Bad Sobernheim-Bad Kreuznach zwischen Steinhardt und Rüdesheim-Bad Kreuznach West. Da kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der B41 Bad Sobernheim-Bad Kreuznach zwischen Steinhardt und Rüdesheim-Bad Kreuznach West ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Lars Bente.
Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest, da war am Abend das Finale der Frauen über die 100 Meter ja der Höhepunkt. Und wer dort als Erste über die Ziellinie lief, das weiß unser Reporter vor Ort, Martin Raspe.
Sha'Carri Richardson aus den USA, sie ist die schnellste Frau der Welt. Sie gewinnt das 100-Meter-Finale in Budapest in 10,65 Sekunden. Da hatte die Konkurrenz keine Chance, keine Weltjahresbeste bislang, Sherika Jackson aus Jamaika. Und auch keine Shelly Ann Fraser-Pryce, die schon fünfmal Weltmeisterin war auf dieser Strecke. Die beiden Jamaikanerinnen auf den Plätzen 2 und 3. Und leider nicht im Finale dabei. Gina Lückenkämper im Halbfinale in ihrem Lauf als Fünfte ausgeschieden. Ein bisschen Rückenprobleme haben sie beeinträchtigt. Deswegen keine Finalteilnahme. Und ihr Traum ist nicht in Erfüllung gegangen. Ein dramatisches Finale gab es im Diskuswerfen bei den Männern. Im letzten Versuch holte sich der Schwede, der Olympiasieger Daniel Stoll, den Titel. Und erfreulich, dass Joshua Abuako über 400 Meter Hürden als erster Deutscher seit 36 Jahren im Finale steht.
Und wieder voll auf Halbfinalkurs befinden sich die deutschen Hockeymänner bei der Feldhockey-Heim-EM in Mönchengladbach. Nach dem enttäuschenden 3:3 zum Auftakt gegen Wales gab es gegen den Titelverteidiger und Weltranglisten-Ersten aus den Niederlanden einen überraschend deutlichen 3:0-Erfolg. Die Einzelheiten von Jan Wochner.
Gegen Europameister Niederlande dauerte es nur eine Minute bis zum Führungstor durch den Mannheimer Justus Weigand. Bis zur Halbzeit legte Deutschland noch zwei weitere Treffer nach. Die deutsche Mannschaft zeigte im zweiten Gruppenspiel ein ganz anderes Gesicht als im ersten, agierte aufmerksam und zupackend in der Abwehr, dazu extrem effizient und schnörkellos im Angriff. 9.500 Fans im ausverkauften Gladbacher Hockeypark waren begeistert. Ein Sieg im abschließenden Vorrundenspiel gegen Frankreich bringt die deutsche Mannschaft als Gruppensieger ins Halbfinale.
Und den ersten Dämpfer kassierten am Abend die deutschen Volleyballerinnen bei der Europameisterschaft in Düsseldorf. Da gab es im dritten Gruppenspiel die erste Niederlage für das DVV-Team, ein 1:3 gegen Schweden. Damit hat das deutsche Team einen großen Schritt Richtung Achtelfinale erstmal verpasst. Es befindet sich aber weiterhin auf einem guten Kurs. Platz 4. Reicht in der Sechsergruppe ja für das Erreichen der K.O.-Runde. Und der ehemalige Fußball-Bundesliga-Trainer Hannes Wolf arbeitet mittlerweile ja als Nachwuchscoach beim Deutschen Fußballbund und zwar in der Verantwortung für das U20-Team. Nun hat sich sein Aufgabenbereich beim Verband aber um einiges vergrößert. Wolf wurde nämlich als neuer DFB-Direktor Nachwuchstraining und Entwicklung vorgestellt. Tim Brockmeier erklärt, was dieser neue Job denn überhaupt bedeutet.
Ja, die Funktionsbeschreibung sagt es eigentlich schon ganz gut. Es geht um den Bereich Nachwuchs, den Bereich Training für diesen Nachwuchs und die Entwicklung des Nachwuchs. Nicht nur übrigens allein im DFB, heißt für die Nachwuchsteams des DFB, sondern wenn man so will, im Grunde für ganz Deutschland. Wir wollen und müssen neue Impulse für gutes Nachwuchstraining in Deutschland geben, sagte Wolf bei seiner Vorstellung. Das Training auf allen Fußballplätzen hierzulande soll verbessert werden. Es geht also darum, allen Jugendtrainern in Deutschland, egal wo und egal in welcher Spielklasse, anschaulich und einfach Videos, Anleitungen, Tipps und so weiter zur Verfügung zu stellen für gutes, besseres, sinnvolleres Training und bessere Ausbildung der Kids und Jugendlichen an der Basis. Wolf wird diese Aufgabe übrigens nicht alleine angehen. Er hat sich ein gleich 10-köpfiges Kompetenzteam an die Seite geholt. Darin unter anderem die ehemaligen Bundesligaspieler Sandro Wagner, Hanno Balic oder auch die ehemalige Nationalspielerin Lena Lotzen.
Und dieser Schritt, der scheint dringend notwendig zu sein, denn zuletzt hatten ja nicht nur die A-Teams der Männer und der Frauen bei großen Turnieren enttäuscht, sondern auch unter anderem die U21-Junioren-Nationalmannschaft, die als Titelverteidiger ja bereits in der EM-Vorrunde gescheitert war, und zwar als Gruppenletzter.
Der Sport war das mit Lars Bente.
Der Hintergrund.
Dass es in Serbien so viele Waffen und so wenig Kontrolle gibt, beschäftigt die Demonstranten von Serbien gegen Gewalt. Im Land kommen im Schnitt auf 100 Bürger fast 40 Waffen. Platz 3 weltweit hinter den USA und dem Jemen.
Wir fordern, dass die Gewaltverherrlichung in der Öffentlichkeit eingestellt wird.
Wir beobachten und berichten.
Ich bin Studentin an der Fakultät für Politikwissenschaften. Und da lernen wir, was Demokratie ist und was man in einer demokratischen Gesellschaft erwarten kann. Und das sehe ich hier in Serbien nicht. Wir haben ein autoritäres Regime, das mit Gewalt regiert und Kritiker unter Druck setzt. Wir haben eine defekte Demokratie. Und deshalb ist es meine moralische Verantwortung, auf die Straße zu gehen und Demokratie einzufordern.
Moralna odgovornost da izađem na ulicu da tražim demokratiju.
Wenn Sie mehr wissen wollen, der Hintergrund.
Proteste in Serbien. Kampf gegen eine verrohte Gesellschaft.
Jederzeit abrufbar in der ARD Audiothek. Infonacht. Nachrichten.
Um 23.30 Uhr mit Olaf Knapp. Griechenland will ukrainische Piloten für Kampfjets vom Typ F-16 ausbilden. Der ukrainische Präsident Selenskyj bedankte sich am Abend in Athen für die Hilfe. Zuvor war Selenskyj zu Gesprächen in die griechische Hauptstadt gereist. Aus Athen Moritz Pompel.
Es ist der erste offizielle Besuch Selenskyjs in Griechenland. Nach einem Vier-Augen-Gespräch mit Griechenlands Premierminister Kyriakos Mitsotakis folgte eine gemeinsame Erklärung. Beide verurteilen die Kriegsverbrechen Russlands. Sie müssten von der internationalen Justiz geahndet werden. Mitsotakis unterstreicht, wie sehr Griechenland der Ukraine historisch verbunden ist. In Städten wie Mariupol oder Odessa sind viele Bürger griechischer Herkunft ansässig. Griechenland, so Mitsotakis, wolle beim Wiederaufbau helfen. Die Zukunft der Ukraine sei euroatlantisch.
Bundesbauministerin Geiwitz stellt die geplanten schärferen Energiestandards bei Neubauten in Frage. Die SPD-Politikerin sagte, angesichts steigender Kosten und zurückgehender Bauanträge seien höhere Standards bei der Dämmung nicht angebracht, sondern würden die Baukosten weiter erhöhen. Die Ampelkoalition hat verabredet, einen höheren Energieeffizienzstandard ab 2025 für Neubauten vorzuschreiben. Die Abschöpfung sogenannter Zufallsgewinne am Strommarkt hat in der Opposition für Kritik gesorgt. Grund: Es wurde weniger Geld eingenommen als ursprünglich erwartet. Im Zeitraum Dezember 22 bis Ende März dieses Jahres waren es 417 Millionen Euro. Aus Berlin Philipp Eckstein.
Linken-Chefin Wissler nannte die 417 Millionen Euro einen Witz. Man hätte deutlich mehr Geld abschöpfen können und müssen. Kritisch äußerte sich auch der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Er sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, die 417 Millionen Euro seien verglichen mit den bisher 9 Milliarden Euro Kosten für die Strompreisbremse ein Klacks. Fratschers Vorwurf, die Abschöpfung von Übergewinnen wurde fehlerhaft gestaltet oder bewusst so geregelt, dass Unternehmen kaum belastet wurden.
Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS hat Vorschläge der Putschisten in Niger zurückgewiesen. Die Militärregierung hatte eine dreijährige Frist für eine Rückkehr zur Demokratie angekündigt. Von ECOWAS hieß es dazu jetzt, die eigene Haltung sei unverändert. Präsident Bazoum müsse ohne Vorbedingungen freigelassen und die verfassungsmäßige Ordnung ohne Verzögerung wiederhergestellt werden. ECOWAS ist zu einem militärischen Eingreifen in Niger bereit, setzt aber bisher auf eine diplomatische Lösung. Das Wetter in Deutschland: Nachts leicht bewölkt oder klar und stellenweise Nebel bei Tiefstwerten von 20 bis 13 Grad. Morgen nach Nebel viel Sonne, im Nordosten, Osten und über Teile der Mitte wolkige Phasen, möglicherweise Schauer, maximal 21 Grad auf Sylt bis 35 Grad bei Freiburg. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Da haben wir als erstes eine Entwarnung für die B41 Bad Sobernheim, Bad Kreuznach. Es ist kein Falschfahrer mehr unterwegs zwischen Steinhardt und Rüdesheim, Bad Kreuznach West. Dann die A8 Salzburg-München, die ist zwischen Bad Reichenhall und Traunstein-Sixdorf-Ost wegen Brückenarbeiten noch bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Es staut sich in Richtung München auf 2 Kilometern. Die Umleitung führt über die U4 bzw. über die U91. Und noch die A38 Halle Richtung Göttingen. Die ist zwischen Eisleben und Altstädt wegen Bauarbeiten bis 6 Uhr gesperrt. Es wird über die U16 zur Einfahrt Sangerhausen Süd umgeleitet. Ein Hinweis zur Umleitungsstrecke in der Gegenrichtung. Da steht zurzeit ein defekter Bus.
Die ARD-Infonacht.
Um 23.34 Uhr. Ich bin Julia Mayer. Die stärkste Armee in Europa, das ist das Ziel der polnischen Regierung. Denn das Land fühlt sich bedroht. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat Polen seine Armee im Eiltempo ausgebaut. Vergangene Woche gab es dann eine große Militärparade. Hunderte Panzer sind durch Warschau gerollt, bejubelt von den Menschen am Straßenrand. Martin Adam war für uns dabei.
Der Boden vibriert, als die schweren Panzer vorbeirollen. 300.000 Menschen sind laut Verteidigungsministerium gekommen, um sich Mitte August bei der Militärparade in Warschau schweres Kriegsgerät anzuschauen. Um zu begutachten, was der polnische Verteidigungsminister in den letzten Monaten eingekauft hat, aber auch um sich ein wenig versichern zu lassen, dass sich Polen im Ernstfall verteidigen könnte. Es ist sehr gut, unsere Armee zu sehen. Das überzeugt, dass sich jemand um unsere Sicherheit kümmert. Das ist ein Zeitpunkt der Geschichte, an dem wir noch nicht wissen, was in Zukunft passieren wird. Also freuen wir uns, dass sich jemand kümmert, dass unsere Steuern in Rüstung investiert werden. Sagt Michał. Er steht am Straßenrand. Eben sind ein paar Kampfjets in Formation über ihn hinweggeflogen. Ein paar Meter weiter schaut Aneta zu.
Ich habe den Eindruck, unsere Armee entwickelt sich, also nach dem, was ich hier gesehen habe. Das beruhigt auf jeden Fall, wobei ich es lieber hätte, wenn man das nie einsetzen müsste.
Der russische Angriff auf die Ukraine bedroht auch die Sicherheit Polens. Das sagen laut Meinungsforschungsinstitut CBOS fast 3/4 der Menschen in Polen. Direkt nach dem Angriff vor 1,5 Jahren waren es noch 85%. Das Sicherheitsgefühl nimmt langsam wieder zu, auch wenn sich die Situation an der polnischen Ostgrenze eher verschärft hat. Ständig gebe es Provokationen, sagt auf der Militärparade Andrzej Duda, der Präsident. Gemeint ist Belarus. Das Land sei lange ein nicht bedrohlicher Nachbar für Polen gewesen, sagt der Journalist und Sicherheitsexperte Marek Schwerczynski. Sicherheitstechnisch habe man sich auf die russische Exklave Kaliningrad konzentrieren können, bis das Regime von Alexander Lukaschenka 2021 plötzlich mehrere 10.000 Geflüchtete an die polnische Grenze schleuste, Richtung EU. Lukaschenka droht Polen offen und lässt Anfang August 2 Militärhubschrauber in den polnischen Luftraum fliegen. Zudem sind nach ihrem abgebrochenen Aufstand Wagner-Söldner in Belarus stationiert. Wie viele es sind, ist unklar. Und das ist beabsichtigt, sagt Marek Schwerczynski.
Paradox polega na tym, że w tej machinie takiego nacisku.
Das Paradoxe liegt darin, dass dort psychologisch Druck ausgeübt wird. Durch Information und Desinformation. Da vermischen sich Tatsachen. Die Hubschrauber sind ja wirklich über unser Territorium geflogen. Eine russische Rakete ist auch überhalb Polen geflogen. Mit Dingen, die eine Art Informationsnebel sind, die wir nicht kennen. Dieses Gemisch wirkt sich hervorragend negativ auf das Bewusstsein der angegriffenen Gesellschaft aus. Polen also. Das Land ist auch innerlich in Aufruhr. Im laufenden Wahlkampf beharken sich die Parteien gegenseitig in teils schrillen Tönen. Nur bei einem Thema herrscht Einigkeit. Polen muss aufrüsten.
Wirtschaft.
Chinas Wirtschaft hat zunehmend Probleme. Zu viele arbeitslose Jugendliche, zu viele leerstehende Wohnungen und Bürogebäude und seit kurzem auch zu wenig Kauflust und zu wenige Exporte. Auch wenn die Staatsführung ein anderes Bild vermitteln möchte.
Chinas staatliche Fernsehsender sind voll mit diesen Werbespots. Die Menschen haben ihr Schicksal selbst in der Hand, heißt es dort. Es gebe eine vielversprechende Zukunft und man gehe mit Mut und Entschlossenheit voran. Es ist das Bild, das die chinesische Führung von ihrer Politik hat. Doch an den Finanzmärkten ist dieses Bild von China gerade wenig vielversprechend. Die Wirtschaft hat sich im vergangenen Quartal deutlich abgeschwächt. Die Exporte sind eingebrochen und der Konsum leidet. Viele Chinesen sparen lieber, als dass sie ihr Geld ausgeben. Hinzu kommt eine Krise auf dem Immobilienmarkt. Der Immobilienkonzern Evergrande, mittlerweile ein Symbol für die hochverschuldete Branche, kann seine Schulden nicht mehr bezahlen und beantragte in den USA Gläubigerschutz. Es geht um rund 300 Milliarden Euro. Verschärft hat sich zuletzt auch die finanzielle Lage beim Immobilienentwickler Country Garden. Es dürfte nicht das letzte Unternehmen gewesen sein, meint Doris Fischer, Professorin für China Business and Economics an der Uni Würzburg.
Wir sehen jetzt, dass einige der großen Immobilienfirmen ohne diese politische Unterstützung, die es früher gab, eben jetzt doch erheblich ins Straucheln geraten sind. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen sogar noch milde formuliert. Und das setzt sich jetzt langsam durch. Also wir merken jetzt auch, dass Firmen der zweiten Reihe ihren Mitarbeitern mitteilen, dass sie ihnen keine Löhne mehr bezahlen können.
Die chinesische Führung versucht unterdessen, nervöse Investoren zu beruhigen. Die Schuldenprobleme auch der Lokalregierungen werde man lösen, heißt es etwa von der Zentralbank. Vergangene Woche senkte die chinesische Notenbank ein weiteres Mal ihre Leitzinsen. Führende Banken zogen nach und senkten ebenfalls ihren Referenzzinssatz für einjährige Kredite. Ziel ist es, dadurch die Konjunktur anzukurbeln, wenn Unternehmen wieder mehr investieren. Finanzexperten hatten sich ein entschiedeneres Handeln der Notenbank erhofft, etwa auch bei den für Immobilienkrediten so wichtigen fünfjährigen Darlehen. Ihr Zinssatz wurde nicht gesenkt. Die Sorge bei Finanzexperten ist groß, dass sich die Krise am Immobilienmarkt auch auf den Finanzmarkt ausweitet, wie etwa damals bei der Finanzkrise 2008. Dazu Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Einige gehen so weit und befürchten jetzt eine Lehman-Situation. Das erwarte ich allerdings nicht, denn der Einfluss des chinesischen Staates, gerade in der Finanzindustrie, was die Finanzströme anbelangt, der Einfluss ist riesig. Und von daher, glaube ich, können sie ein ungeordnetes Ablassen der Luft aus dieser Immobilienblase am Ende verhindern.
Die Folgen der Probleme in China sind aber bereits weltweit zu spüren. Schwächelt China, dann schwächelt auch die Wirtschaftsleistung weltweit. Und eben auch in Deutschland. Viele Unternehmen hierzulande sind vom China-Geschäft abhängig, sagt Felix Hüfner, Chefvolkswirt der UBS Bank.
7% aller Exporte gehen nach China. Das heißt, für die Industrie in Deutschland ist das ein enormer Gegenwind. Und wir sehen das in den Daten. Wir sehen den IFO-Index, der sich abschwächt, der Einkaufsmanager-Index, der sich abschwächt. Und das ist mit einem Faktor dafür, warum das deutsche Wachstum im Moment so schwach ist.
Schnell lösen jedenfalls lassen sich die Wirtschaftsprobleme in China nicht, weshalb viele Experten davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten die Nachfrage nach deutschen Exportgütern schwach bleiben dürfte.
Konstantin Röse war das über die schwächelnde Wirtschaft in China. Es klingt absurd. Junge Leute wollen wie eine Barbie aussehen. Deshalb lassen sie sich die Schultern verkleinern mit Botox. Und das ist nicht der erste Trend, den der Kinofilm ausgelöst hat. Der Barbie-Hype, der ist im Moment riesig. Auch in Bruchsal in Baden-Württemberg haben jetzt einige ihre alten Barbie-Puppen wieder rausgeholt. Warum, das hat sich Tobias Zapp angeschaut.
Sie ist Stilikone, Alleskönnerin und eines der beliebtesten Spielzeuge der ganzen Welt. Die Barbie. Die Plastikpuppe mit den blonden Haaren begeistert Kinder seit Jahrzehnten. Aber wer glaubt, dass Barbie nur was für Kinder sei, der irrt sich. Denn auch Erwachsene packt bis heute die Faszination Barbie.
Ich konnte alleine spielen. Ich konnte die mit zu meiner Oma nehmen. Ich konnte für sie nähen, häkeln. Stricken, Möbel bauen, ich konnte die mit in die Badewanne nehmen, aufs Fahrrad klemmen. Das war also alles gar kein Thema. Also sie war eigentlich immer dabei.
Erklärt Bettina Dorfmann. Sie ist Barbie-Expertin und hat mit rund 18.500 Puppen die weltweit größte Sammlung. Einen Teil davon stellt sie aktuell im Bruchsaler Schloss aus. Und dort hat sie auch die Barbie-Sammlungen von anderen Fans begutachtet. Denn unter den alten Puppen können sich richtige Schätze verbergen.
Wichtig ist erstmal der Zustand, am besten noch original verpackt. Dann schon das Alter und dann aber auch, wie viele gab es davon noch? Es gab ja Puppen, die wurden nicht so oft hergestellt oder Puppen, die super empfindlich sind, die dann auch schnell kaputt gehen. Man muss wirklich sagen, wenn ich so ein Köfferchen habe mit ein paar Sachen, man kann vielleicht doch noch ganz gut was bekommen und das rechnet sich ja auch alles zusammen.
Wissen, was die Barbies wert sind, will auch Mona Fischer aus Baden-Baden. Sie und ihre beiden Töchter haben über die Jahre 118 Barbies gesammelt. Für die Familie Fischer ist die Barbie quasi fester Bestandteil ihres Lebens.
Die haben schon die ersten Barbies in einem Geburtstag mal bekommen. Und dann war das ganz klar, jeder Geburtstag, Weihnachten. Und dann weiß ich auch noch, nach jeder Impfung gab es auch immer eine Barbie als Trostpflaster.
Wer eine seltene Barbie in gutem Zustand hat, der kann laut Expertin Bettina Dorfmann schon mal bis zu 10.000 Euro dafür bekommen. So ein Schatz versteckt sich jetzt in der Sammlung von Familie Fischer zwar nicht, trotzdem werden die Puppen genau begutachtet.
Ja, das sind hier halt Sammlerpuppen und dieses auch, ne?
Genau,
die zwei. Die gab es nicht, die ausgepackt sind. Die bekommt man immer noch verpackt auf den Börsen oder bei den Händlern. Ich weiß das gar nicht.
Wir haben sie einfach nur gekauft, weil sie schön waren, ja, weil sie unbedingt mitspielen wollten. Also ja. Da war kein Sammlergedanke dahinter.
Konnte ja auch damals noch keiner wissen, dass Barbie-Puppen mal was wert sein könnten. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie viel ist denn die Sammlung der Fischers nun wert?
Also man müsste hier pro Puppe eigentlich auch, sage ich mal, so zwischen ja, so 35, 40 Euro kriegen. Wenn man das Ganze jetzt komplett verkaufen möchte, dann ist das immer eine schwierige Sache. Dann kann ich Ihnen sagen, dann würden Sie vielleicht für alle zusammen zwischen 60 und 100 Euro kriegen.
Und wenn man die Puppen einzeln verkaufen würde, könnte man noch einmal deutlich mehr Geld damit machen. Familie Fischer ist das aber völlig egal, denn für sie haben die Puppen sowieso einen ganz eigenen Wert.
Wir haben auch einfach wahnsinnig viel in unserer Kindheit schon mit den Barbies gespielt, aber hergeben kann man die natürlich dann doch nicht.
Die Barbie-Puppen und die Faszination in Bruchsal, da kann man sie schätzen lassen. Und jetzt ist es ganz genau 23.45 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Das sind immer wieder schockierende Bilder. Das Meer rot gefärbt, im Wasser treiben tote Grindwale. Auf sie wird jedes Jahr Jagd gemacht auf den Färöer Inseln. Die Wale werden dabei im Wasser traditionell mit Messern abgeschlachtet. Warum ist den Menschen auf den Färöern diese brutale Jagd so wichtig? Das wollte Christian Blenker verstehen. Er ist mehrfach auf die abgelegenen Inseln gereist.
Der entscheidende Anruf kommt morgens beim Frühstück. Wir sollen an den Strand nahe des kleinen Örtchens Göter kommen. Draußen im Fjord treiben Dutzende Motorboote eine Familie Grindwale vor sich her. Ihr Ziel, das flache Wasser am Ende der Bucht. Hier treffen wir Jon Roy, den Sohn eines Jägers.
Hey, Jon Roy!
Ja, hey.
Kannst du erklären, was gerade passiert?
Ja, sie treiben die Grindwale Richtung Strand. Es gibt dort einen Jagdführer, der einen sagt, was sie gleich zu tun haben.
Wirst du mitmachen?
Vielleicht. Es ist wichtig, dass du nicht störst. Wenn jemand sagt, dass ihr aufhören soll zu filmen, hört damit auf.
Okay.
Plötzlich geht alles ganz schnell. Die Männer stürmen mit Haken und Tauen ins kalte Wasser, ziehen die schweren Tiere zunächst an den Strand. Die bis zu 6 Meter langen Grindwale kämpfen um ihr Leben. Nur wer eine Jagdlizenz hat, darf sie mit einem speziellen Speer und mit Messern töten. Das Wasser ist blutrot. Nach nur 3 Minuten haben sie 19 Tiere erlegt. Und ich bin noch immer wie gelähmt. Solche Jagdszenen sind keine Seltenheit. Im Schnitt werden auf den Färöerinseln jedes Jahr 800 bis 900 Delfine getötet. Die Färinger aber sagen, die Tiere seien nicht bedroht. In den Meeren würden Hunderttausende von ihnen leben. Die Jagd hat eine sehr lange Tradition. Sie soll bis in die Wikingerzeit zurückgehen. Die Färöer sind rau und karg. Wälder und fruchtbare Äcker sucht man hier vergebens. Das Meer war immer die wichtigste Nahrungsquelle. Doch heute sei das anders, sagen Tierschützer. Es gäbe doch Alternativen zum Walfleisch.
Hey, I'm Samuel.
Christian. Aktivisten wie Samuel von der Organisation Sea Shepherd dokumentieren seit vielen Jahren die Treibjagd auf den Inseln.
Das vielleicht Schlimmste ist, dass die Treibjagd auf die Tiere viele Stunden dauern kann. Sie sagen selbst, dass sie mit ihren Motorbooten eine Wand bilden, die Krach macht, um die Tiere in eine bestimmte Richtung zu treiben. Wie die Tiere schwimmen, es ist nicht normal.
Die Tierschützer stellen die Bilder ins Netz. Dort sorgen sie immer wieder für Empörung. Am Hafen des kleinen Örtchens Sköter werden die Grindwale mittlerweile mit einem Kran aus dem Wasser gezogen und aufgereiht. Das halbe Dorf hat sich versammelt. Die Beute wird gemeinsam zerlegt, das Fleisch kostenlos verteilt. Die Jagd ist nicht kommerziell. Jon Roys Vater John war schon oft dabei. Kannst du abschätzen, wie viele Familien jetzt Fleisch bekommen?
200.
Kannst du verstehen, dass es Menschen gibt, die dieser Anblick verärgert und sie sich fragen, warum ihr das immer noch macht?
Natürlich verstehe ich das. Aber sie sehen eben nicht das ganze Bild. Wir essen dieses Fleisch ja.
Es ist Teil unserer Natur. Und früher mussten wir sogar essen.
Ich bin in einer deutschen Großstadt groß geworden und kaufe meine Lebensmittel im Supermarkt. Und jetzt sehe ich zu, wie die Fähringer nach der Jagd das Fleisch mit bloßen Händen nach Hause tragen. Ihre Tradition sei immer noch besser als unsere Massentierhaltung, sagen mir viele hier. Das hat mich zumindest zum Nachdenken gebracht. Und trotzdem bleibt diese Art des Tötens für mich brutal.
Christian Blenker war das über die Waljagd auf den Färöer Inseln. Und seinen Film dazu, den finden Sie auch in der ARD-Mediathek. Was war denn da bitte los? Vielleicht haben Sie sich das auch gefragt. Nach dem WM-Sieg hat der Präsident des spanischen Fußballverbandes eine Spielerin ungefragt geküsst, und zwar mitten auf den Mund. Diese Szene, die hat viel Kritik ausgelöst und ist in den spanischen Medien das Thema Nummer 1. Franka Welz.
In den Morningshows spanischer Radiosender ist Verbandschef Rubiales Ziel einer Mischung aus Witzen und Kritik. Gleichstellungsministerin Irene Montero vom Linksbündnis Unidas Podemos erklärte gestern auf dem einstigen Twitter, das sei eine Form der sexuellen Gewalt. Explizite Zustimmung ist ein zentraler Bestandteil des spanischen Sexualstrafrechts. Die Tageszeitung El País schrieb wiederum, Jenny hat es nicht gefallen, uns auch nicht. Denn ein überraschender Kuss auf den Mund sei eine Aggression. Noch schlimmer, wenn der Kuss von einem Vorgesetzten käme. Der Kritisierte selbst versteht das Problem nicht. Bei Radio Marca sagte Rubiales, wenn zwei Menschen eine unwichtige Zuneigung zeigten, könne man nicht auf Idioten hören. In eine Stellungnahme des Verbandes ließ Jenny Hermoso erklären, sie bitte um keine weiteren Diskussionen. Es habe sich um eine Geste der Freundschaft und Dankbarkeit gehandelt. Der Präsident und sie hätten eine großartige Beziehung. In ihren eigenen Worten auf Instagram klang das allerdings ein wenig anders. Beim Feiern in der Kabine, auf den Kuss angesprochen, nimmt sie einen tiefen Schluck aus einer Champagnerflasche und erklärt, den Mund voller Brownies. Gefallen habe es ihr nicht. Und weiter, aber was hätte ich tun sollen? Hierbei gilt es nicht zu vergessen, wie der Verband bisher mit kritischen Spielerinnen umgesprungen ist. Als 15 aus der spanischen Nationalelf vor ziemlich genau einem Jahr in einem Brief gegen die Trainingsmethoden von Nationalcoach Wilder protestierten, bestand der Verband unter Präsident Rubiales auf einer Unterwerfungsgeste, wenn sie weiter für Spanien spielen wollten.
Mittlerweile hat sich Rubiales auch für den Kuss entschuldigt. In einem Videopost sagte er, der Kuss, der sei aus Überschwänglichkeit passiert. Die Aufregung darüber, die hält er für, Zitat, idiotisch. Wir schauen in die USA. Da hat der Tropensturm Hillary im Bundesstaat Kalifornien starke Überschwemmungen verursacht. Parallel gab es auch noch ein Erdbeben in der Region. Katharina Wilhelm.
Die Wüstenstadt Palm Springs östlich von Los Angeles war zeitweise komplett überflutet. Die Verbindung zum Notruf 911 war unterbrochen. Die Bürgermeisterin der Stadt sagte, man könne weder hinaus noch hinein in die Stadt, alle Straßen seien überschwemmt. Im Süden Kaliforniens brachte der Tropensturm Hillary Rekordregenfälle. Es war nach Angaben von Meteorologen der erste Tropensturm in der Region seit 84 Jahren. Bisher scheint der Sturm vor allem Schäden an der Infrastruktur hinterlassen zu haben. Viele Stromleitungen waren durch den Sturm kaputt gegangen. Derzeit sind noch etwa 20.000 Menschen in Kalifornien ohne Strom. Einige Straßen wurden unterspült und brachen zum Teil weg. In San Diego, nahe der mexikanischen Grenze, mussten nach Angaben der Feuerwehr 9 Menschen aus einem Flussbett gerettet werden. In Ventura, nördlich von L.A., wurden 2 Menschen aus einem Fluss gezogen. Der Gouverneur des Bundesstaates hatte vorsorglich den Notstand ausrufen lassen, um schneller Hilfen für betroffene Regionen zu organisieren. Am Montag blieben zunächst in Los Angeles die meisten Schulen geschlossen, auch um zu prüfen, ob es Schäden an den Gebäuden gibt. Noch kurz bevor der Tropensturm Kalifornien erreicht hatte, erschütterte ein Erdbeben der Stärke 5,1 die Region rund um die Stadt Ojai. Verletzt wurde dabei aber offenbar niemand.
Kultur.
Da haben wir jetzt einen Buchtipp für Sie. Der Autor Dennis Utlu hat einen neuen Roman geschrieben. Er heißt Vaters Meer und ist jetzt rausgekommen. Joachim Dix stellt ihn uns vor und er fängt an mit einem Zitat.
Ich suche nach meinem Vater, vor allem in mir selbst.
Dieser Satz aus der Mitte des Romans bringt auf den Punkt, was Dennis Utlu in seinem neuen Roman macht. Er lässt seinen Ich-Erzähler Yunus das Leben seines Vaters Seki wie ein Puzzle zusammensetzen. Und wann immer Puzzleteile fehlen, darf die Fantasie diese Lücken schließen. Und Lücken gibt es viele, denn Yunus ist noch ein Kind, als sein Vater durch 2 kurz aufeinanderfolgende Schlaganfälle zum Pflegefall wird. Die Ärzte geben ihn auf, aber Senem, Yunus' Mutter, nicht.
Mutter sagte, gib mir mal diesen Umschlag dort. Sie schrieb das türkische Alphabet in Großbuchstaben auf und hielt Vater das Buchstabenschild hin. Sie zeigte ihm den Stift, sagte, verfolge ihn mit den Augen, wir gehen zusammen die Buchstaben durch. Meine Mutter stand in großer Erwartung vor seinem Bett, als er seinen ersten Buchstaben wählte, ein Ö. Der erste Satz, den er mit den Augen sprach, Öldüm Sandim. Mutter atmete auf. Sie hatte die Verbindung zu meinem Vater wiederhergestellt. Sein erster Satz lautete, ich dachte, ich sei tot.
Alles, was dem Vater fortan noch bleibt, ist diese Augensprache. 10 Jahre bis zu seinem Tod. Es sind dies die Jahre, in denen Yunus seine Kindheit und Jugend in Hannover verbringt, erste Drogenerfahrungen macht, erste Küsse sammelt, davon träumt, Rockstar zu werden, dann doch lieber Dichter. Hannover bildet die Kulisse. Da ist das Musikfachgeschäft Bornemann in der Königstraße, wo Yunus' Vater dem 10-Jährigen seine erste Gitarre kauft, seit kurzem leider geschlossen. Da ist das Stadionbad hinter dem Maschsee, wo Yunus schwimmen lernt. Und der Bunker im seelenlosen Niedersachsenring, in dem Yunus mit seiner ersten Band probt. Zwischen diesen stark autobiografisch geprägten Passagen kommen immer wieder die Erinnerungen an den Vater, an dessen Kindheit in der Türkei nahe der syrischen Grenze, an seine Studienzeit in Istanbul und schließlich sein Weggang nach Deutschland. Deniz Utlu.
Es ist auch für mich der Versuch einer Trauerarbeit gewesen. Und weil ich schreibend denke und schreibend fühle und das, was ich bin, in gewisser Weise schreibend und lesend geworden bin, war der ganz natürliche Zugang zu diesem Gefühl für mich, eine Geschichte zu entwerfen.
Vaters Meer ist auch ein Buch über Einsamkeit. Denn immer läuft die Frage mit, was heißt es, die Heimat zu verlassen und sich in der Fremde ein neues Leben aufzubauen, aus welchen Motiven auch immer. Und es ist ein Buch über die magische Kraft der Literatur. Die Dichtung verbindet Vater und Sohn immer und immer wieder auch über den Tod hinaus. Der kleine Prinz, der Graf von Monte Cristo, die Bücher von Dostojewski und Jascha Kemal. Und dann ist Vaters Meer auch ein berührender Liebesroman, nicht nur zwischen Vater und Sohn.
Die Mutter ist für mich die Heldin dieser Geschichte. Sie ist nämlich diejenige, die in der Gegenwartsebene dieses Textes da ist.
Wie Erinnerung möglich ist, wie sie unser Leben bereichert, wie unsere Fantasie Lücken schließt und wie schließlich aus all dem ein großartiger Roman entsteht, das zeigt uns Deniz Utlu mit Vaters Meer.
Und Joachim Dix hat uns das Buch vorgestellt.
Standpunkte. Meinungen aus deutschen Medien.
Dänemark und die Niederlande haben der Ukraine am Wochenende zugesagt, Kampfjets vom Typ F-16 zu liefern. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich dafür in einer Rede in Kopenhagen bedankt und sich zuversichtlich gezeigt. In Deutschland wurden in diesem Zusammenhang wieder Forderungen laut, der Ukraine so bald wie möglich Marschflugkörper vom Typ Taurus zu liefern. Die Bundesregierung lässt eine Entscheidung da noch offen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt.
Dänemark und die Niederlande vertrauen darauf, dass die Ukraine die Kampfflugzeuge nicht für Angriffe auf Russland nutzt. Das steht in Kontrast zur Haltung der Bundesregierung, der in Sachen Taurus das Wort Kiews bislang nicht genügt. Wenigstens in Dänemark, den Niederlanden und Amerika scheint man aber verstanden zu haben. Putin wartet nicht ab, bis die westlichen Demokraten gänzlich mit sich im Reinen sind.
Nach Ansicht von Zeit Online ist die F-16-Lieferzusage politisch enorm wichtig.
Seit Wochen wachsen im Westen Zweifel am Erfolg der laufenden ukrainischen Gegenoffensive. Die Kampfjet-Einigung gilt in der Ukraine auch als Signal dafür, dass die Partner in Europa und den USA ihre Unterstützung nicht zurückfahren. Auch militärisch werden die Maschinen für die Ukraine von großem Nutzen sein. Gleichwohl unterstreicht die späte Einigung auch, wie die Zögerlichkeit westlicher Partner die Chancen des ukrainischen Militärs mindert.
Die Hannoversche Allgemeine Zeitung meint, Deutschland müsse liefern.
Denn Putin würde auch dann nicht ruhen, wenn ihm ukrainische Gebiete überlassen würden. Die Ukraine stemmt sich wie am ersten Tag des Überfalls gegen die russischen Kriegs- und Völkerrechtsverbrechen. Ohne die Hilfe der NATO-Staaten hätte Russland das Land längst überrollt. Aber die bisherige Hilfe reichte nicht aus, um Putins Wahnsinn zu stoppen. Kleinere Länder sind mit der Lieferung der F-16-Maschinen nun vorangegangen. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass der ukrainische Präsident Zelensky auch andere Nationen gezielt um Kampfjets bitten wird, auch Deutschland.
Die neue Osnabrücker Zeitung kommentiert.
Tatsächlich wird die F-16-Lieferung ebenso wenig ein Gamechanger für die feststeckende Gegenoffensive sein, wie die lange umstrittenen westlichen Panzerlieferungen Kiew einem Sieg näher gebracht haben. Zur Verteidigung des ukrainischen Luftraums werden die Jets gleichwohl einen wichtigen Beitrag leisten, vor allem zum Schutz kritischer Infrastruktur vor russischen Raketen. Entsprechend sollte auch Deutschland Taurus-Marschflugkörper liefern. Als Bekenntnis zur Linie, die Ukraine mit allem, was nötig ist, zu unterstützen, sind solche Entscheidungen nicht zu unterschätzen.
Die Badische Zeitung aus Freiburg hält es für tragisch, dass die Ukraine seit Kriegsbeginn mehrfach zu spät oder unzureichend beliefert worden sei.
Was im Fall der Panzer mitverantwortlich wurde für die stockende Gegenoffensive, droht sich nun auch beim Thema Taurus zu wiederholen. Die Ukraine braucht die Marschflugkörper dringend, um Russlands Armee auch hinter deren Linien mit präzisen Schlägen zu schwächen. Namentlich der Kanzler aber zögert.
Das waren Standpunkte, Meinungen aus deutschen Medien, zusammengestellt von Pascal Küpper.
WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Jörg Brunsmann. Guten Abend. Bundesbauministerin Geiwitz will in Anbetracht der Wirtschaftslage keine höheren Energiestandards bei Neubauten. Sie stellt sich damit gegen die Beschlüsse aus dem Koalitionsvertrag, in dem die höheren Standards ab 2025 festgeschrieben sind.
Ich rate davon ab, dass wir in der jetzigen Situation, wo die Bauwirtschaft in einer großen Krise ist und wo die Neubauzahlen einbrechen, das tun, denn wir brauchen dringend Wachstumsimpulse und nicht mehr Standards.
Nach einer neuen Umfrage des IFO-Instituts ist der Wohnungsbau in Deutschland weiter rückläufig. Aus Geiwitz Ministerium hieß es, strengere Vorgaben zur Dämmung würden die Baukosten erhöhen. Stellt sich die Frage, ob Dämmung das Allheilmittel gegen höhere Energiekosten sei. Ende September sei ein Maßnahmenpaket zur Ankurbelung der Bautätigkeit geplant. Das Verbot des Düsseldorfer Salafistenvereins ANSA International ist rechtmäßig. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat ein Verbot des Innenministeriums bestätigt. Zur Begründung hieß es, der Verein habe sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet. Der AfD-Vorstand will die Biografien seiner Kandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr überprüfen. Hintergrund sind Berichte über Ungereimtheiten in den Lebensläufen. Jetzt müssen alle 35 gewählten Kandidaten der Partei bis Mitte September Nachweise über ihre Berufsausbildung und ihre Studienabschlüsse vorlegen. Die USA haben dem Verkauf von Militärhubschraubern an Polen zugestimmt. Die zuständige US-Behörde sagte, das Waffengeschäft werde die Sicherheit des NATO-Verbündeten verbessern. Polen kauft 96 Kampfhubschrauber im Wert von rund 11 Milliarden Euro. Das Land fühlt sich von Russland bedroht und rüstet massiv auf. Schnellste Frau der Welt ist Jacari Richardson aus den USA. Bei der Leichtathletik-WM in Budapest gewann sie den Titel über 100 Meter in 10,65 Sekunden. Der schnellsten je gelaufenen Zeit in einem Frauenfinale.
WDR aktuell aus der Region.
Am Niederrhein sind drei mutmaßliche Geldautomatensprenger von der Polizei festgenommen worden. Sie sollen in Alpen einen Automaten gesprengt haben und waren geflüchtet. Stefan Weisemann, WDR Essen.
Eine Verfolgungsjagd wie im Film. Die möglichen Geldautomatensprenger flüchten in einem hochmotorisierten Auto, die Polizei unter anderem mit Hubschrauber hinterher. Schließlich legen die Polizisten eine Art Nagelkette über die Straße. Die Verdächtigen fahren drüber und haben schließlich auf der A57 bei Sonsbeck einen Unfall. Sie flüchten zu Fuß weiter. Mit Spürhunden kann die Polizei drei Verdächtige allerdings finden. Und auch ein Teil der Beute ist wieder aufgetaucht.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Es bleibt jetzt in der Nacht trocken, stellenweise bildet sich aber Nebel. Die Temperaturen gehen zurück auf 17 bis 10 Grad. Tagsüber gibt es erst Sonnenschein, später dann dichtere Wolken, es bleibt aber meist trocken. In Nettersheim bis 25 Grad, Münster 26, in Siegen bis 28 Grad. Das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Um 0.03 Uhr. A4 Köln Richtung Aachen zwischen Köln-Poll und dem Kreuz Köln-Süd. 2 Kilometer Stau. Dann haben wir die A8 Salzburg-München. Die ist zwischen Bad Reichenhall und Traunsteig-Siegsdorf-Ost wegen Brückenarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Es staut sich in Richtung München auf 2 Kilometern. Die Umleitung führt über die U4 bzw. über die U91. Dann nochmal A8, jetzt Stuttgart Richtung München. Die ist zwischen Friedberg in Bayern und Darsing nach einem Unfall gesperrt. Und noch die A38 Halle Richtung Göttingen. Hier eine Sperrung zwischen Eisleben und Altstädt wegen Bauarbeiten bis 6 Uhr noch. Es wird über die U16 zur Einfahrt Sangerhausen Süd umgeleitet. Noch ein Hinweis zur Umleitungsstrecke in der Gegenrichtung. Da steht zurzeit noch ein defekter Bus.
Die ARD Infonacht.
Die kommt wie immer aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Ich bin Julia Meyer. Schön, dass Sie dabei sind. Hoffentlich hatten Sie einen besseren Start in diese Woche als die Ampelkoalition, denn die streitet ja schon wieder. Letzte Woche hat Familienministerin Paus ein Veto eingelegt gegen das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Lindner, denn Paus will mehr Geld von ihm für die Kindergrundsicherung. Aber mehr Geld, ist das wirklich der richtige Weg im Kampf gegen die Kinderarmut? Dazu hören wir gleich Einschätzungen von einem Experten. Erstmal fasst jetzt aber Christopher Jänert den Stand der Debatte zusammen.
Deutschland ist ein wohlhabendes Land und trotzdem lebt hier jedes fünfte Kind in Armut, kritisieren die kommunalen Frauenbüros und Gleichstellungsstellen. Sie wenden sich mit einem offenen Brief an Finanzminister Christian Lindner und fordern die Kindergrundsicherung. Ähnliches tun auch Sozialverbände und Gewerkschaften. Doch der aktuelle Sachstand ist, der Finanzminister pocht auf die Schuldenbremse und die Familienministerin Lisa Paus blockiert deshalb dessen Pläne, die Wirtschaft zu entlasten. Es hakt also weiter kräftig bei der Ampel. Und der Montag geht weiter wie die letzten Tage. Man redet übereinander und betont, eigentlich hätte es doch gar nicht so weit kommen sollen. Eigentlich, sagt Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD bei NTV.
Das hatten wir uns ja eigentlich nach der schwierigen Debatte um das GEG und die Art und Weise der Diskussion vorgenommen. Das ist ja auch nicht nur die Position von Olaf Scholz, sondern auch von Christian Lindner und auch die von Robert Habeck, dass Schluss sein muss mit Streit in der Ampel.
Wie gesagt, eigentlich, das beteuern alle Seiten, hätte es nicht so weit kommen sollen. Ist es aber. Und darüber gibt es auch Unmut in den Bundestagsfraktionen. Die Vizechefin der FDP-Fraktion Güde Jensen sagt dem RBB, Gesetze sollten ordentlich durchdacht sein. So eine Blockade im Kabinett gehört für sie aber nicht dazu.
Ich würde aber allen Kabinettskolleginnen und Kollegen empfehlen, dass man nicht bestimmte fachlich nicht miteinander verbundene Initiativen, die notwendigerweise kommen müssen, mit einem Vorhaben, was wir ebenfalls im Koalitionsvertrag haben, so in einen Zwang zu bringen, dass es gegenseitig Blockaden gibt.
Nur passiert ist das ja jetzt, allen Empfehlungen zum Trotz. Der Kanzler ruft alle dazu auf, sich zusammenzureißen und sich doch noch zu einigen. Aber alle haben eines gemeinsam, nämlich die Hoffnung auf die Klausur im Schloss Meseberg nächste Woche. Da werden alle Streitpunkte aufgelöst, hofft zum Beispiel die Vizechefin der Grünen-Fraktion Britta Hasselmann.
Und bei der Kindergrundsicherung und auch bei der Frage notwendiger wirtschaftlicher Impulse werden wir sicher im Umfeld von Meseberg, der Kabinettsklausur und anschließend im Parlament relevante Entscheidungen treffen und wir dann im Parlament die Kindergrundsicherung und auch wirtschaftliche Impulse, die zielgenau sind und Investitionen nach vorne bringen, beschließen.
Ob das wirklich so kommt, wird sich spätestens nächste Woche zeigen. Bis dahin dürfte allerdings das letzte Wort noch nicht gesprochen sein.
Die Ampelregierung diskutiert also weiter über die Kindergrundsicherung. Dabei ist das Ziel eigentlich klar: mehr Kinder aus der Armut holen. So steht es im Koalitionsvertrag. Wie das gelingen kann, damit beschäftigt sich seit vielen Jahren der Politikwissenschaftler Christoph Butterwege. Meine Kollegin Janine Albrecht vom NDR hat mit ihm gesprochen und sie hat ihn als erstes gefragt, warum sind in einem so doch eigentlich reichen Land überhaupt so viele Kinder und Jugendliche arm oder von Armut bedroht?
Das hat mit den Reformen zu tun, die in den vergangenen Jahrzehnten dafür gesorgt haben, dass es vielen Familien schlechter geht. Damit meine ich ganz besonders die Deregulierung des Arbeitsmarktes, die Schaffung eines breiten Niedriglohnsektors durch die Agenda 2010 und die Hartz-Gesetze. Ich meine aber auch natürlich Reformen, die den Sozialstaat betreffen. Da ist dann mit Hartz IV die Arbeitslosenhilfe angeblich zusammengelegt worden mit der Arbeitslosenhilfe, aber in Wirklichkeit ist die Arbeitslosenhilfe Zuwachse gestrichen, abgeschafft worden. Und das war eine Leistung, die für Familien sehr wichtig war. Genauso abgeschafft worden sind auch Hilfen, die es für die Familien gab, dann wenn zum Beispiel dem Kind der Wintermantel aus dem letzten Jahr nicht mehr passte oder die Waschmaschine kaputt ging.
Bundesfinanzminister Lindner bringt ja da auch noch einen anderen Punkt ins Spiel. Er sagt, von Kinderarmut seien vor allem Familien betroffen, die seit 2015 nach Deutschland gekommen seien. Diesen Kindern und Jugendlichen werde mehr mit Sprachförderung, Integration oder auch Beschäftigungsfähigkeiten ihrer Eltern geholfen, statt ihnen, wie mit der Kindergrundsicherung jetzt die Idee ist, mehr Geld zu zahlen. Deckt sich das mit Ihren Forschungen zur Kinderarmut?
Das ist so eine Halbwahrheit von Christian Lindner. Natürlich hat die Flüchtlingszuwanderung dazu geführt, dass jetzt auch Kinder hinzugekommen sind in die Armut, die eben aus anderen Ländern kamen. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Armut der deutschen Kinder geringer geworden ist. Was abgenommen hat, und darauf bezieht sich Christian Lindner auch, ist die Zahl der Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im Bürgergeldbezug und früher in Hartz IV waren. Man hat aber nur die Statistik bereinigt, nämlich die Hartz-IV-Statistik. Die Kinder und die Familien, aus denen sie kommen, hatten etwas mehr Geld, aber sie sind nach wie vor arm. Und ich finde es völlig falsch, wie Christian Lindner das macht, nach der Staatsangehörigkeit die Kinder zu sortieren, weil Kinder, egal ob es nun deutsche oder nicht deutsche Kinder sind, die hier bei uns aufwachsen, die müssen natürlich so gestellt werden, dass sie nicht arm sind. Und gerade wenn man wie Christian Lindner den Wirtschaftsstandort so stark im Blick hat, dann muss man